Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Das interessiert dann auch keinen mehr. Ja, damit immer gesagt, das Geld fließt ja nicht ab, also war es offensichtlich Unsinn. Man kann aber mal fragen, ob unsere Verwaltung falsch aufgestellt ist.
Die Wirtschaft braucht jetzt Signale, dass man auf die Zukunftsorientierung der Politik vertrauen kann. Und das kann man gegenwärtig, Entschuldigung, nicht.
Und ein Unternehmer, der mir erzählt, er würde alleine wegen einer Steuersubvention den Standort wechseln, der müsste sagen, du hast nicht alle Tasten im Schrank.
Was würdest du dir in dieser Legislaturperiode noch von dieser Regierung wünschen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, Anfang der vergangenen Woche hatte ja, wie du weißt, Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dem Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner einen offenen Brief geschrieben. Und der wurde natürlich der Öffentlichkeit durchgesteckt. Und in diesem Brief teilte er mit, ich darf zitieren, dass die Grünen die Etat-Eckwerte für den Haushalt so nicht akzeptieren. Mhm. Lindner antwortete natürlich ebenfalls, das überrasche ihn. Schließlich sei doch seine Aufgabe als Finanzminister, Aufgaben zu priorisieren. Als schwierig gilt auch das Verhältnis zwischen Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister von der SPD, und Lindner. Nämlich Lindner will keine Steuermilliarden für Lauterbachs Pflegereform bereitstellen und er hat Angst davor, dass angesichts des Defizits in der gesetzlichen Krankenkasse da auch noch Aufgaben auf ihn zukommen werden. Und man könnte eine ganze Reihe von Beispielen machen. SPD und Grüne drängen darauf, auch öffentlich, dass Lindner die Schuldenbremse doch lockern möge oder auf jeden Fall dann die Steuern erhöhen, um die versprochenen Ampelprojekte durchzusetzen, was dieser dann wiederum mit Verweis auf den Koalitionsvertrag ablehnt. Will sagen, was aus der gegenwärtigen Regierung kommt, mutet an wie eine Kakophonie, nämlich also ich sehe eigentlich kein relevantes Politikfeld, in dem nicht die Konflikte zwischen den Ampelparteien dominieren. Meine Frage an dich, was glaubst du, was diese Regierung noch schafft, von den wirklich drängenden Fragen abzuarbeiten?
Also sie hat im Grunde gar keine Alternative, denn es nicht zu schaffen, hieß ja, diese Regierung aufzugeben. Und bei den Umfragewerten wird keiner jetzt in Neuwahlen hineingehen wollen. Das heißt also, sie müssen sich in der Weise
zumindest
durchwursteln,
noch 2,5 Jahre.
Ja, ob das Durchwursteln am Ende immer ist, weiß ich nicht. So schlecht war es jetzt in dem ersten Jahr ja auch nicht. Nein. Unter den besonderen Bedingungen natürlich des Krieges der Russen gegen die Ukraine. Aber das Zweite, was ich anmerken würde, Bert, ist, ja natürlich, die sollen sich auch streiten. Also erstmal finde ich das ja völlig in Ordnung, dass sie sich streiten. Weil wo soll denn per se eine Harmonie herkommen bei Problemen, die sie vorher gar nicht antizipieren
Richtig,
konnten,
aber
bei denen sie ja nicht drauf einstellen
Koalition
konnten.
In einer Koalition streitet man selten unter Einschaltung der Presse.
Boah, naja, das hat es auch immer schon gegeben. Aber ich gebe ja dir auch recht, diese beiden Briefe sind schon in ihrer Substanz und ihrer, wie soll man sagen, suffisanten Zuspitzung doch ganz putzig. Also dann schreibt dann Herr Lindner, nicht wahr, mit Erleichterung habe ich aufgenommen, dass die von den Grünen geführten Ministerien das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht in Frage stellen. Und da hat er natürlich einen Punkt. Ich meine, die Schuldenbremse kann nur mit grundgesetzlicher Mehrheit, 3/4 der Abgeordnetenstimmen überhaupt geändert werden. Insofern muss im Rahmen der Schuldenbremse agiert werden oder man erklärt einen Zustand oder eine Situation, in der man sie aussetzt. Das kann man natürlich machen. Das ist gemacht worden in der Pandemie mit guten Gründen, nämlich einer Notlage, einer Anpassungssituation, die sich außerhalb der Verantwortung und Kontrolle des Landes und der Regierung eingestellt hat. Das galt auch für den Krieg im letzten Jahr und man will jetzt 2024 dann auch zur Schuldenbremse zurück.
Aber
und
ich andererseits denke, das kann hat man natürlich Schulden durch Sondervermögen subsidiiert. Nämlich Sondervermögen sind Schulden, nur neben der Schuldenbremse.
Ja, es ist unbestritten, dass Sondervermögen auch Schulden sind. Da, ja. Das ist, glaube ich, klar. Und sie sind, wenn ich jetzt mal das ins extrem andere wende, der logische Ausdruck oder die logische Folge der Schuldenbremse und ihrer engen Definition von struktureller Verschuldung. Also Verschuldung, die nicht durch eine Konjunktursituation begründet wird, sondern durch bestimmte Herausforderungen oder weil man der Überzeugung ist, wie man ja in all den Jahrzehnten immer auch war, man muss durch eine große Steuerreform auch Luft schaffen und jede große Steuerreform erhöht aber erst einmal den Fehlbetrag im Staatshaushalt. Das konnte man früher dann auch managen. Muss. So, und jetzt muss man sich überlegen, wie man die Dinge tut. Und das ist ja nicht jetzt erst dieser Bundesregierung eingefallen. Auch die vorherige hatte ja schon entsprechende Fonds. Da sind ja an die, kann man ja zig zusammenfügen, die da 100 Milliarden und mehr versammeln und für bestimmte Zweckbindung. Das kann man sagen, das entspricht nicht dem Prinzip Einheit des Haushalts, Einheit des Budgets. Aber es macht in einer gewissen Weise deutlich, dass die Handlungsbeschränkung der Schuldenbremse gerade bei langfristigen Themen, also die über die Jahreszeitgrenze hinausgehen, da eine besondere Antwort erfordern. Der Klima- und Transformationsfonds, wenn wir den mal nehmen, ist ja sowas. Ne?
Das also man
ist
könnte ja auch etwas, sagen, die Schuldenbremse ist eine Fehlkonstruktion.
Das kann man sagen,
hast du nett mit anderen Worten umschrieben.
Ja, aber wir haben sie ja nun mal und es wird keine verfassungsändernde Mehrheit geben. Ja. Insofern muss der Bundesfinanzminister, und dem Punkt hat er auch völlig recht, das so organisieren, wie es nun im Rahmen der Schuldenbremse möglich ist. Das heißt, man muss auf kluge Weise diese Sondervermögen wirklich nutzen, muss sie auch mobilisieren, sonst sind sie auch nur ein Parken von Geld. Das kann ja auch nicht eine sinnvolle Antwort sein. Und was man natürlich auch in der ganzen Debatte sieht, und das würde ich gerne mal unseren Zuhörern auch sehr deutlich vermitteln, es ist ja immer so, wird ja immer so getan, als sei die Schuldenbremse eine liberal-konservative Erfindung. Es gibt eine liberal-konservative Erzählung dazu, es gibt aber auch eine links-progressive Erzählung dazu. Die liberal-konservative ist, man sorgt mit einer solchen Schuldenbremse dafür, dass der Staat sich finanziell nicht überfordert, künftige Generationen nicht unnötige Zins- und Tilgungslasten zu tragen haben.
Also Fesseln für die Politik.
Und die Linke, das linke Narrativ ist genauso bereit, Fesseln für die Politik anzulegen, wenn nämlich dann erkennbar und nutzbar wird das Argument, die Schuldenbremse ist nichts anderes als eine Steuersenkungsverhinderung. Und genau das ist es ja auch. Man muss sich eigentlich mal fragen, warum die Sozialdemokraten vor weit über 10 Jahren, als das in die Verfassung kam, zugestimmt haben. Widerspricht eigentlich ihrem Bild von staatlicher Handlungsnotwendigkeit und Handlungsmöglichkeiten, die man offen halten sollte. Nein, es gibt nämlich genau auch ein linkes Narrativ, das die Schuldenbremse nutzt, um jedwede Steuersenkung, also den sozusagen auszehrenden Staat zu verhindern. Lässt sich ja in der ökonomischen Debatte in verschiedenen Positionen markieren. Und das erleben wir jetzt hier. Ne? Die einen schreiten dann jetzt sozusagen zu den Steuererhöhungen. Und die anderen sagen, das haben wir aber festgelegt, im Koalitionsvertrag, das wollen wir nicht. Und das ist sicherlich auch eine gegebene Situation, das, wie ich finde, Schlechteste, was man machen kann. Also muss man die Prioritäten ändern. Dass dann natürlich so ein Brief kommt, und ich weiß nicht, du hast ja auch schon lange drauf geguckt auf die Politik, dass dann einer schreibt, stellvertretend für die von, jetzt in dem Sinn Grünen, aber von meiner Partei geführten Ministerien schreibe ich hier. Das ist ja schon auch ein seltsamer Vorgang.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, gut. Also, aber man wird schon sagen, so, sagen wir mal, so richtig gut ist das Klima in der Koalition nicht, weil es ja auch viele persönliche Animositäten gibt, nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der Parteien. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, dass diese Koalition die durch den Ukraine-Konflikt aufgeschobenen Aufgaben, man hat sich ja jetzt eben nur damit beschäftigt, wirklich substanziell nachgeholt werden müssen. Also wir könnten ja mal darüber diskutieren, was denn eigentlich unverzichtbare Aufgaben wären oder wirtschaftspolitische Aufgaben werden. Dann werden wir mutmaßlich zu einem Ergebnis kommen, dass du vielleicht doch fast ähnlich skeptisch bin wie ich, dass es wirklich die überzeugende Unternehmenssteuerreform gibt und. Also insofern,
ich spiele
zwar immer den Pessimisten hier, aber aufgrund meines etwas höheren Lebensalters habe ich gelernt, dass Pessimisten selten im Unrecht sind.
Boah, das kann ich jetzt aus meiner jüngeren Lebenserfahrung nicht unbedingt gegenschreiben. Aber natürlich, ich glaube, man muss nur einen Punkt machen, Bert. Dadurch, dass die sind deshalb auch in dieser Konfliktsituation, weil sie im Bundestagswahlkampf 2021, niemand konnte wissen, dass der Krieg kommt, ja, aber unabhängig davon, das Thema, wie man wirklich die Finanzpolitik unter den Anforderungen der demografischen Alterung auf der einen Seite und der klimaneutralen Transformation auf der anderen Seite aufstellt und ob diese Schuldenbremse dann richtig konstruiert ist. Man hat sozusagen sich nicht wirklich darüber Gedanken gemacht. Die einen haben sich darin ergangen, gesagt, die Schuldenbremse gilt, und dann haben dann gesagt, na, dann investieren wir woanders. Da haben sie sich ja auch gefunden. Man kann ja auch sagen, wenn das nochmal betonen, dieser Klima- und Transformationsfonds ist eine Chance, das auch aus dem Jahresperiodizitätsprinzip herauszuholen. Nur man muss die Transparenz dieser Fonds erhöhen. Man muss sie dem Parlament gegenüber auch rechenschaftspflichtig machen. Und man kann nicht so Larifari feststellen, ach, jetzt haben wir das Geld doch wieder nicht ausgegeben. Denn im Grunde ist es ja so, in diesem Jahr wird das alles noch gar nicht so schlimm werden, weil die Steuereinnahmen auch inflationsbedingt
kräftig steigen.
Einfach auch mit steigen. Die Ausgabennotwendigkeiten sich verschieben, aber manches in diesem Land einfach nicht abfließt. Genau. Es fließt ja einfach, und das nehmen wir ja übrigens seit langer Zeit hin. Also man macht Haushalte, und die eigentliche Idee, dass ein Haushalt der Programmentwurf der Politik ist, der demokratisch im Parlament verabschiedet wird, der auch umgesetzt wird, dieser zweite Gang, auch das Umsetzen, das lässt man absolut in der Beliebigkeit. Und es interessiert dann auch keinen mehr. Ja, dann wird immer gesagt, das Geld fließt ja nicht ab, also war es offensichtlich Unsinn. Man kann aber mal fragen, ob unsere Verwaltung falsch aufgestellt ist, ob unsere föderale Struktur noch stimmt. Also das sind ja eigentlich Fragen, die mit zu beantworten sind.
Aber ich möchte
auch
mal von einer anderen Seite rankommen. Dieser Koalitionsvertrag ist ja geschrieben worden als Corona-Abflaute in der Erwartung, dass diese Legislaturperiode wieder einen rekurrenten Anschluss an die goldenen Jahre bis 1919 ist. Ja, das ist die Basis dieses Koalitionsvertrags. Und diese Basis ist durch den Ukraine-Konflikt definitiv zerstört worden. Und das will, glaube ich, keiner der Koalitionsparteien wahrhaben. Das heißt, der Koalitionsvertrag, an den sich alle klammern, ist unter ganz anderen makroökonomischen Erwartungen entstanden als die, die wir haben werden.
Richtig, aber es gilt auch hier, der Koalitionsvertrag war schon in einem Punkt auch Ende 2021 nicht angemessen und nicht verantwortungsvoll, nämlich mit Blick auf die demografische Entwicklung.
Richtig, das war
und die daraus ergeben sich Belastungen, das haben wir ja vielfach diskutiert, hat man im Grunde das weggeschoben nach dem Motto, eigentlich beginnt das Ganze erst 2025, dann ist diese Legislatur gerade rum, da werden wir mal schauen. Insofern zeigt sich auch hier, nicht nur das Politikhandeln im Wahlkampf hat eine strukturelle Thematik, nämlich wie gehe ich mit den Staatsfinanzen um im Rahmen der Schuldenbremse und welche Lösungen will ich an Flexibilität gewinnen, sondern man hat sich auch dieser Notwendigkeit, diesem Trend nicht gestellt und hat dann gesehen auf einmal, dass du völlig recht, der Ukraine-Krieg hat alles in Frage gestellt, was man sich vorher aufgeschrieben hat, aber man hat vor allen Dingen selbst eine große Lücke gelassen, das war nur der Hinweis auf die Aktienrente. So, und jetzt sortiert man hier die Ausgaben, da können wir ja mal durchgucken, was sozusagen da zu tun ist. Ich meine, man muss ja einfach nur, Bert, mal den Verteidigungshaushalt anschauen. Wenn man so lange wie dieses Land unter den Notwendigkeiten sich bewegt und den Etat der Bundeswehr als einen Sparhaushalt, du hast eben genannt, oder eine Spardose, dann hat man einmal den Nachholbedarf, da kann man mit Sicherheit die 100 Milliarden Sondervermögen begründen. Aber die 100 Milliarden Sondervermögen füllen für die nächsten Jahre nicht die 2%. Das ist ein Nachholetat, der die Lücken füllt, damit überhaupt handlungsfähig ist. Man hat 1,3%
runtergefahren und man hatte sich auf 2% festgelegt.
So. Und wenn du jetzt 2% haben willst, dann redest du mal locker in den Haushalten um 25, 30 Milliarden zusätzlich pro Jahr. Die sind aber noch gar nicht budgetiert, weil man im Augenblick sagt, na ja, das sind jetzt die 100 Milliarden, die wir in dem Sondervermögen haben.
Das aber räumen wir jetzt mal aus, um kurzfristige Lücken zu schließen. Ja, aber dafür ist das Sondervermögen eigentlich nicht da.
Exakt, das Sondervermögen. Also wenn man es überhaupt begründen will, weil eigentlich ist es ja das ist nun dafür eigentlich nicht geeignet für Verteidigungsausgaben. Aber man sagt, da holen wir das nach, was in den letzten 16 Jahren alles versäumt wurde bei der Unterfinanzierung der Bundeswehr, muss man im Grunde zusätzlich die 2% erfüllen. Also man kann nicht so tun, nicht als sei das Sondervermögen
Munition,
die Antwort.
Ist nicht dazu da, Munition zu kaufen, die man verfeuert.
So. Ja, aber es ist, ich meine, das muss man ja mal sagen. Das heißt, dem kann man die Augen nicht vorverschließen. Und alle, ich meine, schaust du dir auch alle an. Und das müsste ja auch bei den Grünen wahrscheinlich heute anders vermittelbar. Ich meine, da gibt's ja Leute, die verkaufen Panzer in die Welt, am liebsten an jeden mittlerweile. Ich überspitze etwas, aber will nur sagen, dann muss man hier aber auch wirklich nicht nur A, sondern auch B sagen, was den Verteidigungshaushalt angeht. Und da ist die Lücke einfach gravierend. Wir sind in diesem Jahr, wenn man das Sondervermögen rausnimmt, gerade mal bei 1,5%. Das ist dann immer schon ein bisschen mehr als das, was unter Merkel-Jahren mit 1,2% drin war, aber weit entfernt von den 2%, die ja ab nächstes Jahr gelten sollen, auch in der NATO.
Gut, also wir stellen jetzt fest, also die makroökonomischen Rahmenbedingungen haben sich deutlich verändert, nicht zuletzt als Folge des Ukraine-Konfliktes. Was erwartest du denn noch vor diesem Hintergrund an substanziellen Reformen, ja, die wir gemeinsam als notwendig erachten? Ich glaube, die ganze Palette, die man sich vorgenommen hat, wird nicht umsetzbar sein. Wir haben ja einen riesigen Problemdruck in den sozialen Sicherungssystemen und. Und es wird natürlich also schwierig, nur einen Teil davon zu befriedigen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein weiser oder ein wohlmeinender Diktator wärst, wie würdest du denn die Prioritäten für diese Koalition setzen?
Ich gewöhne mich langsam an diese Rolle. Du gibst mir gerne die Rolle des wohlmeinenden Diktators. Das nimmt man natürlich gerne an. Also ich denke, man sollte jetzt erstmal wirklich einen Punkt klar machen, dass man Steuererhöhungen in dieser Situation ökonomischer Labilität und Unsicherheit vermeidet. Erster Punkt. Das ist ja auch schon mal eine Aussage.
Naja, es gibt schon Steuern, die man erhöhen könnte.
Ja, aber das ist aber am Rande des Geschehens. Ja. Und die bringen auch nicht die Milliarden, du denkst über die Erbschaftssteuer nach. Das kann man alles machen, aber das bringt kurzfristig, ist nicht der große Hebel. Und auch das, was dann immer mit reichen Steuern, allem, was noch zusätzlich gedacht wird, bringt auch nicht den großen Hebel, trifft aber auch immer die Unternehmen. Da haben wir eine ganz breite Diskussion. Ich glaube, dass es wichtig ist für die Wettbewerbsfähigkeitssicherung, die Dinge zu tun, die auch im Koalitionsvertrag an der Stelle drinstehen, Superabschreibungen und Vereinfachungen im Steuersystem. Also das sind, glaube ich, wirklich Themen, die man machen kann. Das sind ja auch keine wirklich großen Steuereinnahmenverluste in einer insgesamt ja sehr dynamischen Situation. Das muss man ja auch mal sehen. Wir haben eine Steuerquote, die über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Wir haben unverändert den Befund der OECD, dass unsere gesamte Steuernabgabenlast für die mittlere Schicht sehr viel höher ist als in vielen anderen Ländern. Also wenn wir allein auch von den Beschäftigten ausgehen. Das heißt, da wenigstens eine gewisse Fairness hinzukriegen. Und deswegen finde ich auch nochmal, das muss man auch würdigen, den Abbau der kalten Progression. Richtig, das ist ein Fairnessbeitrag. Und das nicht zu tun, wäre fatal gewesen. Es hätte nämlich niemand bei den linken Parteien davon abgehalten, jetzt trotzdem weitere Steuererhöhungen zu fordern, sozusagen, wenn man das nicht gemacht hätte, trotzdem weitere Steuererhöhungen zu fordern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das andere scheint mir schon so zu sein, mal zu gucken, wie man eigentlich die Investitionen, die man ja so als bedeutsam beschreibt, über den Klima- und Transformationsfonds auch in Gang bekommt. Also die ruhen sich jetzt alle auf, dass da eigentlich 200 Milliarden bis 2026 verfügbar sein sollen, aber im Grunde das Geld nicht abfließt. Dann haben wir auch hier eine Spardose. Also Sondervermögen als Spardosen sind auch keine überzeugende
Antwort. Ja, das wäre eigentlich meine zweite Frage. Wir haben ja eine gewisse, sagen wir, Entscheidungslethargie der Regierung. Und gleichzeitig haben wir einen bedingt durch die Verschiebung der weltwirtschaftlichen Koordinaten, nicht nur als Folge des Ukraine-Konflikts, einen hohen Anpassungsbedarf in den Unternehmen. Und könnte es nicht sein, dass die Unternehmen dann mit Entscheidungen vorpreschen werden, weil die Politik nicht liefert, die uns gesamtwirtschaftlich nicht dienen werden.
Du meinst mit Standortverlagerung?
Ja.
Ja, wenn es denn immer nur an der Steuer hinge. Ich glaube, es ist ein Gesamtpaket, wenn denn wenigstens die Infrastruktur gut wäre.
Ja, ist sie ja nicht.
Und wenn eine Standortbedingung ist ja nicht nur Steuer. Und ein Unternehmer, der mir erzählt, er würde alleine wegen einer Steuersubvention den Standort wechseln, dann müsste er sagen, du hast nicht alle Tassen im Schrank. So, ich sage das jetzt mal wirklich ganz deutlich, weil das sind Erzählungen, die die Politik treiben sollen und am Ende nicht produktiv sind, weil so blöd sind die auch nicht, das nicht zu erkennen. Aber es geht doch um das gesamte Paket. Was ist in einem Land eigentlich verlässlich verfügbar? Gute Infrastruktur, angemessene Verwaltung in ihrer Schnelligkeit und Verlässlichkeit, ein Steuersystem, das fair ist, das auch Risikoübernahme würdigt und auch Investitionen entsprechend stabilisiert und stärkt. Wir brauchen ein Bildungssystem, das in der Breite dem Beschäftigten eine Perspektive öffnet, umso mehr in einer alternden Gesellschaft. Also wenn ich bei den vier Punkten mehr arbeiten würde, dann gibt da auch ein Paket, dann kann man trotzdem Hochsteuerland bleiben, was wir ja immer sein werden. Und wir werden auch immer ein Hochlohnland sein.
Jetzt glaube ich, dass du etwas, sagen wir mal, mit langem Anlauf unter der Latte hergesprungen bist, die ich versucht habe aufzulegen. Das heißt, wir haben einen Investitionsstau im staatlichen Bereich, der in 30 bis 40 Jahren aufgewachsen ist. Den wird man nicht kurzfristig beseitigen können. Allerdings glaube ich, muss die Politik jetzt für die Wirtschaft ein Signal setzen, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und ich stelle fest, dieses Signal wird von der Politik eben nicht gesendet.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und deswegen stelle ich auf die Steuerpolitik an, nämlich da kann die Regierung kurzfristig agieren. Die Investitionslücke kann sie kurzfristig nie schließen. Und ich glaube, ein bisschen, wirst du mir hoffentlich widersprechen, ist so das Verhältnis zwischen der Regierung und der Industrie getrübt, wenn nicht zu sagen zerrüttet, weil man sich auf bestimmte Zusagen nicht, die man ernst genommen hat, aber nicht verlassen kann.
Ja gut, das ist sicherlich so. Die Politik stockt auch. Und ich meine, dass allein das Thema Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, was die Umweltministerin und die Grünen da zum Teil abliefern mit den Autobahnen, nicht und dies und das, jetzt muss man mal einen großen Schlag machen. Also das Denken der Akteure fällt sehr schnell in klein-klein. Also die sind alle sicherlich unter der Latte unterwegs, die du da eben genannt hast oder irgendwo markiert hast. Steuerpolitisch bin ich da sicherlich drüber gesprungen, Bert, weil das gibt Raum. Und das jetzt auch mal zu tun und nicht nur ein Osterpaket 2022, das irgendwann langfristig wirken entfaltet. Und ich bin ja auch bei dir, die steuerpolitischen Maßnahmen wirken schneller, aber ohne die Ausgabenseite, die wirklich in Gang kommen muss, wirkt es nicht. Und deswegen kann man ja auch sagen, man bohrt diesen Klima- und Transformationsfonds nochmal auf. Man nimmt nochmal bewusst eine höhere Summe hinein. Das muss man rechtlich dann mit einer eigenen Rechtsfigur machen, aber um genau die Verlässlichkeit für diese Investitionsperspektiven, die der Staat als Vorleistung zu erbringen hat, auch den privaten Akteuren zu geben. Und daran führt kein Weg vorbei. Ja. Ich finde, und das ist das eigentliche Problem, nochmal wenn ich den Punkt noch machen darf, in der Debatte, dass die einen sagen, ja, die Schuldenbremse gilt, wir halten sie ein, und die anderen versuchen nur dran vorbeizulaufen. Keiner fragt aber eigentlich, warum. Und der Lindner hat es ja auch gemacht. Ich meine, all die Fonds, die hat er alle mitgezeichnet. Den Weg geht er ja auch. Aber warum machen wir das eigentlich? Weil eine Aufgabe zu lösen ist, die eine Generation überfordert. Es kann doch nicht sein, dass eine Generation aus ihren Steuermitteln diese Transformationsaufgaben mobilisiert. Also muss auch die künftige Generation mit Zins und Tilgung belastet werden. Der Hinweis, dass die dann, was so schlimm ist, wenn die künftigen Generationen Zins und Tilgung zahlen, ja doch nur dann, wenn wir das Geld falsch verwendet haben. Dann bleibt das richtig. Aber das ist ja nicht der Punkt. Insofern müssen wir doch auch eine andere Debatte hinkriegen über die wirklichen Handlungsnotwendigkeiten. Und dann wird man ohne sozusagen ein Aufstocken oder ein Mobilisieren, aber bitte transparent und verlässlich dieser Sondervermögen nicht nach vorne komme, bin ich
ja, ich
sicher.
Nehme jetzt mal eine Position ein, die ich eigentlich bei dir vermutet hätte. Also sagen wir mal, für die Unternehmen ist der Entscheidungsdruck durch die Verwerfung allein des letzten Jahres unglaublich groß geworden, weil aus den geopolitischen Verwerfungen, Veränderung der Globalisierung, ist ja nochmal beschleunigt worden durch den Konflikt und durch das sich abzeichnende Bündnis China, Russland und so weiter. Das heißt, die Wirtschaft braucht meines Erachtens ein Signal, dass die Regierung willens ist, kurzfristig die Standortattraktivität zu erhöhen. Sonst sind die nämlich in weiten Teilen weg. Und das werfe ich eigentlich der gegenwärtigen Regierung vor. Das heißt, sie ist zu langsam. Sie ist viel zu langsam, nämlich die Wirtschaft braucht, ich hätte das Argument von dir erwartet, jetzt Signale, dass man auf die Zukunftsorientierung der Politik vertrauen kann. Und das kann man gegenwärtig, Entschuldigung, nicht.
Ich wollte eigentlich durch meine Zurückhaltung nur hervorkitzeln, dass du das sagst, Bert.
Dankeschön.
Ja. Aber es ist ja der Punkt, ich bin da ja auch gar nicht anderer Meinung. Nur nochmal, es kommt aber am Ende des Tages auf das Gesamtpaket an. Und deswegen ist es, die Steuer ist die eine, da kann man schnell etwas tun, ist auch schneller wirksam. Aber wir müssen endlich auch ausgabenseitig liefern. Ich meine, man muss doch wirklich sagen, wenn man auf 16 Jahre zurückschaut, gibt es zwei Bereiche, die sind völlig unterbewirtschaftet am Ende. Das war die Verteidigung und die Infrastruktur. Und in beiden müssen wir jetzt nachholen. Beiden haben wir gute Argumente, dass wir damit auch über eine Kreditfinanzierung, Nettokreditaufnahme diesen Spielraum erhöhen. Nicht im laufenden Haushalt, das ist nicht möglich. Aber wir haben es einmal, wir haben das gesprochen, über den Sondervermögen Bundeswehr, um das nachzuholen. Wir brauchen das Gleiche für die Infrastruktur. Und dann müssen wir das begleiten durch Regulierungsveränderungen. Das kann man Deregulierung nennen, wie auch immer, damit endlich das Geld auch auf die Piste kommt. Und das ist ja, was alle, also egal mit wem du sprichst, ja alle auch irgendwie akzeptieren. Ich frage mich, wenn den Punkt alle akzeptieren, warum sie sich da eigentlich nicht bewegen. Und ich finde, wir haben, das wäre mein Einspruch gegen Übertreibungen in der Finanzpolitik. Auf der einen Seite nur den Spruch, die Schuldenbremse gilt, auf der anderen das kleinkarierte Karo, man darf nichts verändern. Denn letztlich sind die, die so progressiv tun, nicht gerade die größten Veränderungswilligen.
Meine letzte Frage, wenn du jetzt der weise Diktator wärst und
schon
du kennst
wieder
die Verhältnisse, ja, sicher, du glaubst, siehst du, wie ich dir vertraue.
Meine Rolle, ne?
Meine ist deine Rolle. Du hättest als weiser Diktator oder von mir aus jetzt auch als Vertreter der deutschen Wirtschaft drei Wünsche frei. Was würdest du dir in dieser Legislaturperiode noch von dieser Regierung wünschen? Drei Wünsche.
Erstens den Mut, bei den Steuern Freiraum zu schaffen. Wir werden dabei immer Hochsteuerland bleiben, aber das sind solche Themen wie die Sonderabschreibung. Man könnte auch diesen Restsoli wegnehmen, dann hätten wir, der ja auf den Unternehmen im Wesentlichen noch liegt, wieder etwas mehr Level Playing Field im internationalen Rahmen erreicht. Zweitens, wir müssen wirklich schneller werden in der Verwaltung. Und das kann die Politik nur inszenieren, indem sie die Regeln vereinfacht, indem sie Regeln auch reduziert und indem sie vor allen Dingen auch die Schnittstellen zwischen den Gebietskörperschaften besser in den Blick nimmt. Ein Thema, was viel zu lange nicht betrachtet wurde. Und drittens, glaube ich, muss klar werden, dass neben dem Sondervermögen Bundeswehr wir auch ein nachholendes Sondervermögen, da kann man den Klima- und Transformationsfonds nehmen als Rahmen dafür, für den Infrastrukturaufbau. Das funktioniert so nicht. Wir haben eine Infrastruktur, die im Grunde nicht unserer Wohlstandssituation angemessen ist, die auch lächerlich ist zum Teil. Also ich meine, wenn die ukrainische Eisenbahn unter den Kriegsbedingungen planmäßig fährt und sich über die Deutsche Bahn lustig macht, dann spricht das Bände. Und sie tut es eigentlich zu Recht. Und wir müssen hier wirklich nachliefern. Und das wären die drei Punkte.
Wenn ich eine gute Fee wäre, würde ich dir diese drei Wünsche sofort erfüllen. Und zwar im Interesse der Standortqualität unseres Landes. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir. Und für diesen Wunscherfüllung würde ich mir auch gerne dich als Fee vorstellen.
Also, tschüss.
Tschüss.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.